glaube auch fast schon so lange seid ihr mit dabei, als Gemeinde für uns zu beten, uns zu unterstützen und auch bei der Arbeit zu begleiten. Wir sind seit gut 2 Jahren in einem neuen Projekt und das möchten wir euch heute Morgen nicht nur vorstellen, sondern euch auch einfach mitnehmen in unsere Arbeit. Denn das, was wir tun, können wir nur gemeinsam tun. Wir haben Auftrag von Gott bekommen. Gott hat uns eine Vision gegeben, aber diesen Auftrag dürfen wir gemeinsam ausführen. Durch eure Gebete, durch eure Gaben, durch eure Unterstützung sind wir dabei, eben Reich Gottes in Portugal und jetzt in dieser Phase im Großraum Lissabon zu bauen. Es ist für uns heute Morgen Vorrecht, wieder neu hier zu sein, euch zu grüßen, euch zu treffen. Und wir möchten auch euch recht herzliche Grüße weitergeben von unseren Geschwistern, den Pastoren und den Gemeinden in Lissabon, die wir in der Vergangenheit besucht haben und wo wir auch regelmäßig die Gottesdienste besuchen. Sie sind auch ganz herzlich mit euch verbunden. Halleluja, Gott ist gut. Ja, bevor wir loslegen und auch noch ein bisschen mehr berichten, möchte ich euch erstmal einen kurzen Trailer zeigen über das, was wir zurzeit tun, über das Projekt Iskolias, was so viel wie Entscheidung bedeutet. Iskolias, Entscheidung, eine Mission für die Stadt. Ja, wenn ihr euch dieses Logo, was ihr zum Schluss gesehen habt, merkt oder auch hier auf meine Jacke schaut, dann seht ihr auch dieses E von Iskolias mit dem Herzen drin. Und das ist es, was wir wollen. Wir wollen die Liebe Gottes mit den Menschen dieser Stadt teilen. Lissabon hat ungefähr 3 Millionen Einwohner und in der Gegend, in der wir leben, da sind ungefähr 52 verschiedene Nationen zu Hause. Also wir haben nicht nur die Portugiesen auf unserem Fokus, sondern eben auch viele andere Nationen. Und beim nächsten Clip, den wir euch zeigen werden, bevor meine Frau noch was sagt oder nachdem meine Frau was gesagt hat, könnt ihr so ein bisschen auch was von der Arbeit unter den vielen Ausländern in Portugal sehen. Katharina, jetzt bist du dran.
Ja, schön, dass ich oder wir wieder hier sein dürfen und ja, es ist jetzt schon ein bisschen länger her, glaube ich, dass wir mal da waren. Einige vielleicht kennen uns nicht, andere erinnern sich noch an uns, aber es ist so, ich wollte ein bisschen über unsere Familie reden. Es ist so, wir beide haben uns in Deutschland kennengelernt. Wir sind dann auch von hier aus in die Mission gegangen nach Portugal, obwohl ich Portugiesin bin, in Portugal geboren bin, hier groß geworden bin, ist eigentlich meine Heimat Deutschland. Aber es ist ja so, dass wir dann in die Mission nach Portugal gegangen sind. Wir haben 2 Kinder, also wir haben eine Tochter und einen Sohn. Der Sohn, der hat hier in Hamburg studiert, ist auch hier geblieben, arbeitet jetzt da. Unsere Tochter, die ist in Portugal, die arbeitet auch mit uns mit und unser Schwiegersohn. Und wir sind auch dieses Jahr Großeltern geworden oder vor einem Monat. Und ja, wir haben eine kleine Enkeltochter und das ist das ganz Tolles, also ganz toll, also super. Und es ist so, dass wir dankbar sind, dass Gott uns die Familie geschenkt hat und die hinter uns sind, auch besonders, dass unsere Tochter auch mit uns und unser Schwiegersohn uns mit unterstützen in der Arbeit und sie auch dabei sind. Und ich danke auch euch für eure Gebete, eure Unterstützung, für alles, was, weil ihr seid nicht da, aber ihr seid doch da. Und mit eurem im Gebet und eurer Unterstützung baut ihr mit und unterstützt uns, ne? Weil vielleicht können wir nicht alle rausgehen, vielleicht können wir nicht überall sein, aber das Allerwichtigste ist noch das Gebet, wenn wir dann auch noch Anrufe, Briefe, E-Mails von euch kriegen, das ist so wichtig, weil manchmal geht es uns nicht so gut, weil man sagt ja mal, ja, ne, Missionar, alles immer happy, nein, wir haben schwierige Zeiten und es sind sehr, sehr schwierige Zeiten, aber manchmal so ein Gebet, so ein Anruf, so ein ermutigendes Wort von den Gemeinden, die uns unterstützen und von den Geschwistern, das ist ganz, ganz wichtig für uns, weil manchmal kommt dann so ein Bibelwort, den brauchten wir gerade dann und dann werden wir wieder aufgebaut und wissen, Mensch, Gott ist hinter uns. Und wir wissen, dass viele Gemeinden hier in Deutschland und ihr seid eine von denen, die hinter uns sind und uns so unterstützen. Und wir sind so dankbar dafür. Dank für alles und herzlichen Dank. Na?
Ja, manchmal ist es ja gut, wenn man etwas in der Hand hat, um nicht aus dem Sinn zu kommen. Heute ist es ja einfach, über die sozialen Medien Informationen rauszuziehen und wie ihr gesehen habt, haben wir auch die Webseite www.iskoliascidade.com. auch auf Facebook und bei WordPress sind wir unterwegs, aber wir möchten euch auch was zur Hand geben. Wir haben ein Lesezeichen mitgebracht mit einem Foto von uns und unserem Motto, denn unsere Mission ist auch deine Mission. Darauf könnt ihr all die Kontaktdaten nochmal wieder abrufen und dann möchten wir euch auch noch ein kleines Kärtchen mitgeben. Ihr kennt das ja, dass wenn man irgendwo hingeht, dann bekommt man eine Bonuskarte und wenn man so und so viel Stempel hat, dann kann man was umsonst bekommen. Wir möchten euch das so ein bisschen andersrum mitgeben, insofern, dass wir hier einfach die Monate für die nächsten 2 Jahre eingetragen haben. Und wenn ihr nur einmal pro Monat an uns denkt und für uns betet, dann ist das schon gut. Aber ihr könnt dann jeden Monat ein Kreuz machen und sagen, okay, in diesem Monat habe ich schon mal an die Mantais gedacht, in diesem Monat habe ich schon mal wieder in die Mission investiert, an diesem Monat habe ich schon mal wieder ein Samenkorn auf Gottes Erntefeld gelegt. Und wenn natürlich jemand auch bereit ist, etwas zu geben, dann habt ihr ja auch die Möglichkeit, einfach ein Kreuz zu machen oder zu sagen, ich gebe vielleicht nur 1 Euro. Aber 1 Euro ist wichtig, weil es ist ein Samenkorn auf Gottes Ackerfeld und Gott wird es gedeihen lassen. Denn deine Gebete sind sehr wichtig, unsere Gebete sind sehr wichtig, damit sein Reich gebaut werden kann. So möchte ich euch das am Ende einfach mitgeben. Macht doch auch von dem kleinen Basar, den wir dort mitgebracht haben, Gebrauch. Das sind Sachen, die Leute für uns angefertigt haben. Leute, die auch bei Skoljes bei unserer Arbeit mit dabei sind. Und das kommt dann eben alles der Missionsarbeit zugute. Ja, so möchten wir euch jetzt noch einen Clip zeigen über ein paar Events, ein paar Ereignisse, ein paar Aktionen, die wir schon in den letzten 2 Jahren durchgeführt haben. Und lasst euch einfach mitnehmen auf die Straße, unter die Ausländer, unter die Randgruppen, in die Musikschule und so weiter und so weiter. Lasst es einfach auf euch wirken und denkt einfach, Mensch, wir haben dazu beigetragen, dass Menschen in Lissabon, in Portugal von Jesus hören durften, dass sie verändert worden sind, dass sie ihre Gaben einbringen konnten und neue Talente entdeckt worden sind. Ja, das waren 2 Jahre, 3 Minuten. Wahnsinn, nicht wahr? Und hinter jedem Bild steckt eine Geschichte und wir könnten hier Stunden miteinander verbringen und viel darüber reden. Ja, aber wir sind ja auch hier, um das Wort zu teilen und ich glaube, dass Gott immer noch derselbe ist. Amen. Gott hat heute Morgen schon zu uns gesprochen und ich glaube auch, dass er durch sein Wort zu unserem Herzen sprechen wird. Denn es war sein Wort, das uns gerufen hat, in die Mission zu gehen. Und es ist auch sein Wort, das uns noch weiterhin leitet, auch dran zu bleiben und an seinen Auftrag für unser Leben zu glauben. Ich möchte ein Wort mit uns teilen im Jesaja-Buch. Und zwar im 46. Kapitel. Und zwar den 4. Vers. Jesaja 46, Vers 4. Und ich bleibe derselbe in aller Zukunft. Bis ihr alt und grau werdet, bin ich, der euch schleppt. Ich habe es bisher getan und ich werde es auch künftig tun. Ich bin es, der euch trägt und schleppt und rettet. Ich möchte diesen Vers nochmal lesen. Ich finde ihn unwahrscheinlich gut. Und ich bleibe derselbe in alle Zukunft. Bis ihr alt und grau werdet, bin ich es, der euch schleppt. Ich habe es bisher getan und ich werde es auch künftig tun. Ich bin es, der euch trägt und schleppt und rettet. Gott spricht dir zu seinem Volk, zu den Menschen, die in Babel in der Gefangenschaft gelebt haben, den Israeliten, die verschleppt wurden. Und wenn wir den ganzen Abschnitt lesen würden, dann würden wir merken, dann würden wir erkennen, dass hier eigentlich Gott zu seinem Volk spricht, um es zu motivieren. Gott spricht hier kurze und exakte Worte über den geistlichen Stand in Babel, aber auch über sich selbst und das, was er für sein Volk ist. Über das, was seine Natur ausmacht, was seinen Charakter ausmacht, über seine Verheißung und seine Treue, aber auch über seine Art, wie er mit seinem Volk umgeht und wie er die Menschen sieht. Über seine Hilfe und seinen Beistand, aber auch die Vorstellung, die er für sein Volk und für jeden Einzelnen in seinem Volk hat. Und ich glaube auch, dass Gott einen Plan hat mit jedem Einzelnen von uns. So wie er einen Plan hat mit einer Gemeinde. So wie Gott uns einen Auftrag gegeben hat, vor 2 Jahren nach Lissabon zu gehen, die Arbeit in Alentejo abzugeben, die Gemeindegründungsarbeit nicht zur Seite zu legen, sondern jetzt anderen zu helfen, durch ein Missionsteam Gemeinden zu gründen, Gemeinden voranzubringen und auch Gemeinden weiterzuentwickeln. Und so glaube ich auch, dass Gott, wenn er einen Plan hat mit jedem Einzelnen von uns, er diesen Plan auch zu Ende bringen will. So wie er einen Plan hatte mit seinem Volk. Und vielleicht fragst du dich, was denn deine Zukunft bringen wird. Vielleicht fragst du dich, was Gott für dich in Zukunft bereitet hat. Er sagt dir ganz klar, dass er mit seinem Volk ist, dass er sein Volk von Jugend auf getragen hat, bis ins hohe Alter hinein. Wenn wir den Kontext betrachten und im Gegensatz die Götter der Völker sehen, mussten diese Götter von den Menschen getragen werden. Es heißt hier sogar in einigen Versen, dass diese Götter eine große Last für das Volk waren. Bei Gott ist es andersrum. Er trägt sein Volk. Er trägt dich. Er trägt mich. Er trägt uns manchmal hindurch und es heißt hier sogar, er schleppt uns manchmal sogar hindurch. Obwohl wir es vielleicht gar nicht verdient hätten, ist er bei uns. So wie wir es heute Morgen auch in den Verheißungen, in dem Wort gehört haben. Gott ist bei uns. Gott hat es uns verheißen. Und das Volk Gottes wird hier ermahnt, auf seine Stimme zu hören, sich daran zu erinnern, dass er ein Gott ist, der sich um uns kümmert, der sich um die Menschen kümmert, der an sein Volk denkt, es bewahrt, es auf seinen Arm trägt. Herr Gott sagt dir sogar, ich trage die Verantwortung für euch. Stell dir das doch mal vor. Als Jesus dich gerettet hat, hat er eine Verantwortung für dich und dein Leben übernommen. Hat er einen Plan für dich und dein Leben. Hat er sich gefragt, wie kann ich gemeinsam mit dir deine Zukunft gestalten. Gott kennt uns alle. Von Jugend auf bis ins hohe Alter hinein möchte er uns hindurchtragen und möchte uns bei all den Schwierigkeiten zeigen, wie gut er zu uns ist. Wisst ihr, was mir das hier zeigt? Dass Gott ein Gott der Generationen ist. Amen? Halleluja. Ich gehöre jetzt so zur mittleren Generation, obwohl wir ja schon Großeltern sind. Und es ist interessant, wenn dann so ein neues Menschenwesen geboren wird, dann entwickelt man Gefühle wieder neu, die man vor vielen Jahren mal gehabt hat, aber jetzt als Großeltern auf eine ganz andere Art und Weise. Man weiß, Gott hat uns einen Menschen gegeben, Gott hat uns wieder neue Verantwortung gegeben und es ist toll zu sehen, wie so etwas heranwächst. Unsere Enkeltochter ist gestern 1 Monat alt geworden und im Moment zählt man noch die Monate, nicht wahr? Und bei Gott ist es genauso. Er zählt auch unsere Jahre, aber er hält uns unsere Jahre nicht vor, sondern in jeder Lebensphase möchte er bei uns sein. Und wir sollten uns auch nicht beschweren, wenn wir älter werden, sondern sollten uns weiterhin an unseren Gott halten. Denn gerade das möchte ja dieses Wort aussagen, dass wir einen Gott haben, der immer bei uns ist. Egal in welcher Lebensphase wir stecken, egal in welchem Alter wir im Moment sind, Gott möchte immer bei uns sein. Mein Schwiegervater hat mal zu mir gesagt, und er ist schon beim Herrn, und das sind Worte, die sich in mein Herz hineingebrannt haben. Eines Tages wirst du auch dahin kommen. Das war immer so sein Satz. Eines Tages wirst du auch dahin kommen. Und es ist klar, jetzt bin ich schon älter, wie damals, als ich meinen Schwiegervater kennengelernt habe. Und in der letzten Phase ist er durch eine schwierige Krankheitszeit hindurchgegangen, bevor er dann gestorben ist. Aber wir alle müssen uns damit abfinden, dass das Leben eben weitergeht. Dass wir nicht jünger bleiben oder jünger werden, sondern älter werden. Aber egal in welcher Phase wir stecken, wir gehen alle voran und es kommt eben nicht darauf an, dass wir vorangehen, sondern wie wir vorangehen, wie wir mit unserem Gott im Alltag rechnen und wie wir mit der Realität des Alltags umgehen. Und deshalb ist die Frage eben nicht, dass wir irgendwann älter werden, sondern wie wir älter werden, wie wir vorangehen im Leben und wie wir in jeder Lebensphase mit unserem Gott rechnen. Warum sage ich das? Weil das Volk Israel in der Phase, in der es war, in Babel eigentlich von Gott berufen war, dort ihren Glauben auszuleben. Und das sollten Junge wie Mittlere und Alte tun. Sich an ihren Gott halten, sich an seine Verheißung halten, damit rechnen, dass er auch heute noch und damals real war und großartige Dinge tun konnte. Denn Gott präsentiert sich hier als der einzige und der wahre Gott. Die Babylonier hatten tausende von Göttern, hatten zwei Hauptgötter, die sie zweimal im Jahr rausgeholt haben, um dann eben durch die Gegend zu schleppen und sie anzubeten. Und diese beiden Götter waren eine große Last für das Volk, für die Babylonier. Die mussten von Hand getragen, durch die Stadt gehievt werden. Und Gott, der sich hier als der einzige Gott präsentiert, erwartet nichts desgleichen von seinem Volk, sondern möchte eigentlich nur, dass sich sein Volk an ihn hält. Dass sie das Wissen über ihn in ihrem Herzen behalten, dass sie an eine Zukunft glauben, dass sie auch noch daran glauben, dass Gott sie eines Tages aus der babylonischen Gefangenschaft befreien wird und sie wieder zurück in ihre Heimat, in ihre Stadt Jerusalem kommen würden, in die Stadt des Friedens. Gott ist der einzige wahre Gott und er ist der einzige, der in der Lage ist, auch die Menschen von ihren Problemen zu befreien. Und deshalb predigen wir das Evangelium vom Glauben an Jesus Christus. Deshalb verkündigen wir den Menschen in Portugal auch weiterhin, dass Jesus sie liebt, dass Jesus für sie am Kreuz gestorben ist und dass er einen Plan mit ihnen hat. Es ist so fantastisch zu sehen, wie Gott wirkt. Und was ihr dort ja gesehen habt, war eine große Gruppe von Ausländern, die sich in unserer Halle, in unseren Räumen versammeln. Und diese Gruppe ist eigentlich aus einem Hauskreis entstanden. Und nach einiger Zeit hat man uns gefragt, ja, wäre es nicht möglich, dass wir so ein interkulturelles Treffen bei euch stattfinden lassen könnten? Da kamen dann am ersten Nachmittag 12 Nationen zusammen, nach 2 Monaten ungefähr 13 oder 14 Nationen und wir waren an einem Abend über 140 Leute. Menschen aus verschiedenen kulturellen Hintergründen, Menschen aus verschiedenen Kontinenten, Menschen, die einfach nur zusammenkamen, weil sie etwas verband, was ihre Kultur, was ihr Land, was ihre Herkunft anging. Und an diesem Nachmittag haben wir einfach auf ganz natürliche Weise das Evangelium verkündigt, indem wir ein paar Lieder gesungen haben, indem wir einen Bibelabschnitt gelesen haben, ein paar Gedanken dazu gesagt haben und gemeinsam gegessen haben. Aber Leute sind davon angesprochen worden. Und wie hier in Deutschland die Flüchtlingssituation sehr groß ist, so wie ich schon sagte, leben in unserer Gegend, in der wir unsere Einrichtung haben, auch über 52 Nationen. Und die Stadt sucht jetzt dringend nach Hilfe, dass da eben auch Einrichtungen da sind, die gerade diesen Leuten, was die interkulturellen Verbindungen angeht, auch nicht nur unter die Arme greifen, sondern mithelfen, diese verschiedenen Nationen zu integrieren. Und nach einer Zeit aus diesem interkulturellen Treffen ist dann ein nepalesischer Hauskreis entstanden, mit einer Handvoll Leuten, die sich bei einem Nepalesen versammelt haben, der schon gläubig war. Der hat dann Freunde eingeladen, der hat Leute eingeladen, die einfach aus Nepal dann in Portugal angekommen sind, die aus England nach Portugal gekommen sind, aus anderen Ländern einfach eingereist und so weiter und so weiter. Und aus diesem Hauskreis ist dann eine Gruppe von 10, 15, 20, 30 entstanden. Dann hatten sie Taufen und irgendwann wurde natürlich die Wohnung zu klein. Und dann haben sie uns gefragt, ja, wäre es denn nicht möglich, in eurer Halle, in euren Räumen einmal die Woche Gottesdienst abzuhalten? Wir selbst haben dort keine Gottesdienste. Für uns werden die Räume nur als Schulungsräume genutzt, für den Musikunterricht, für die Multimediaarbeit, für die anderen Kurse, die dort stattfinden. Aber da sonntags morgens keine Aktivitäten sind, haben wir gesagt, okay, macht doch einfach Gebrauch von der Möglichkeit und nutzt den Raum für eure Arbeit. Und jetzt sind es, wenn alle zusammenkommen, über 60. Sie hatten schon dreimal Taufe und Gott tut auch weiterhin hinzu. Und das ist nur eine Sparte sozusagen, in der sich Gott als der Einzige, als der Allmächtige offenbart. Aber ich bin so dankbar, dass Gott uns diese Möglichkeit gibt, auch diesen Menschen zu dienen. Wir haben auch andere Möglichkeiten, von denen ich dann gleich noch erzählen möchte. Aber ich möchte noch ein bisschen weitergehen in meinem Text, denn ich habe mir die Frage gestellt, warum präsentiert sich Gott denn hier als Einziger und wahrer Gott und als Gott der Generation? Und wir haben in der Bibel ein Beispiel, wo jemand da ist, der diesem Gott der Generation gedient hat, der ihm aber nicht nur aus reiner Tradition oder reiner Religiosität gedient hat, sondern der in Gott etwas gesehen hat, was eine Art Modell für ihn war, ein Vorbild für sein Leben. Und wir sehen, dass es heutzutage so wichtig ist, dass wir Vorbilder haben, dass wir uns an etwas halten können, dass die Menschen einen Halt finden. Und im Alten Testament sehen wir, dass der König David in seinem Leben Gott als sein Vorbild gesehen hat und mit ihm von klein auf bis ins hohe Alter gelebt hat. Es gibt einen Vers im Neuen Testament in Apostelgeschichte 13, den ich uns kurz lesen möchte. Dort heißt es im 36. Vers, eigentlich geht es hier um etwas anderes, aber Johannes schreibt hier, David selbst hat nur eine Aufgabe an seiner eigenen Generation zu erfüllen. Es heißt in anderen Bibeln, und David erfüllte seine Aufgabe in seiner Generation. Und ich finde das so interessant, dass David, der Gott kannte, nicht nur Gott kannte und ihm gedient hat aus reinem Pflichtbewusstsein, sondern eben daraus eine Berufung und mehr noch eine Vision für sein Leben abgeleitet hat. Und das geht uns oft manchmal verloren. Das ging dem Volk Israel damals in Babel fast verloren. Diese Vision von dem einzigen und allmächtigen Gott, der sein Volk trägt, der für sein Volk da ist, der es manchmal sogar hindurchschleppt. Und David hat das schon von klein auf gelernt. Und wenn ich mir so überlege, wie schwer es in seinem Leben war, dass er als kleiner Junge schon den Unterhalt für sich und seine Familie verdienen musste, indem er die Schafe seines Vaters gehütet hat, dann glaube ich, dass er da schon gelernt hat, mit seinem Gott zu rechnen. Und wir sehen das in der Bibel, dass es verschiedene Beispiele gibt. Und deshalb ist es gut zu wissen, dass Gott uns sagt, er ist derselbe, egal wie alt wir sind. Ob wir noch jung sind oder ob wir schon graue Haare haben, aber Gott ist derselbe. Er trägt uns, er hat uns geschaffen, er leitet uns und wird uns auch in Zukunft hindurchtragen. Gott ist das Vorbild. Und wenn wir uns die Bibel anschauen, dann sehen wir, dass Gott sich immer als ein Gott präsentiert, der absolut ist, der souverän ist und dass die anderen Götter, die präsentiert werden, nie so zum Zuge gekommen sind, beziehungsweise immer auch nur enttäuschend waren. Und dass es nur mit dem wahren und lebendigen Gott echte Resultate, echte Befreiung, echte Veränderung im Leben von Menschen gegeben hat. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns an Gott halten. Egal in welcher Lebenssituation wir sind. Egal in welcher Phase du steckst. Egal was für Schwierigkeiten du gerade durchlebst. Ob du erst noch deine Zukunft planst. Dich vielleicht fragst, was du nach der Schule lernen oder studieren willst. Oder dich nach einem Partner sehnst, den eine Familie aufbauen möchtest. Oder wenn du vielleicht schon älter bist und schon einiges hinter dir hast, dich fragst, was habe ich vielleicht verkehrt gemacht oder was hätte ich besser machen können? Wo hätte ich vielleicht andere oder bessere Entscheidungen treffen können? Egal, in welcher Situation du steckst, Gott liebt dich und Gott möchte eigentlich nur, dass wir an ihm dranbleiben. Gott möchte, dass wir unsere Identität aus einer Beziehung zu ihm heraus haben und sehen. Und das ist, was die Menschen heutzutage brauchen. Eine wirklich authentische Beziehung zu einem lebendigen Gott. Amen. Die Bibel sagt ja, dass er derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Das heißt, wer sich nicht verändert, ist unser Gott. Wer sich nicht verändert, das sind die Werte. Oder was sich nicht verändert, sind die Werte, die unser Gott uns gegeben hat. Aber wer manchmal strauchelt oder zweifelt, das sind wir. Aber Gott möchte uns Mut machen, dass wir uns immer wieder an ihn erinnern, so wie David uns im 23. Psalm daran erinnert, dass Gott unser guter Hirte ist. Wenn ich mir so den Kontext des Lebens Davids überlege, dann wird mir immer bewusster, warum er das geschrieben hat. Schon als junger Mann, als Teenie oder als Jugendlicher auf den Hürden alleine mit den Schafen gegen Löwen und gegen Bären gekämpft, auf wen konnte er denn da vertrauen? Einzig und allein auf seinen Gott. Und er wusste, was es bedeutet, sich als Pastor, als Hirten, um die Schafe zu kümmern. Aber er hat auch bewusst gemerkt, wie sein Gott sich um ihn gekümmert hat. Vielleicht denkst du, ach, Gott kümmert sich gar nicht um mich. Gott sieht mich gar nicht. Meine Situation, die hat Gott gar nicht auf dem Schirm. Aber wisst ihr, Gottes Radar ist so groß. Gottes Navigationssystem ist so groß, dass er jeden Einzelnen von uns sieht. Und er braucht kein Navi. Er braucht kein Radar. Er braucht auch keine Handyverbindung oder sonst irgendwas, um mit uns zu kommunizieren. Sondern er schaut auf dich. Er schaut auf unser Herz. Und er sieht, was in unserem Herzen wirklich los ist. David kannte seinen Gott und hat ihn wo kennengelernt? Im täglichen Leben. Bei den alltäglichen Herausforderungen. Indem er sich um die Schafe seines Vaters gekümmert hat. Obwohl er der jüngste von 8 Brüdern war und nie so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, wusste er doch, wer er in Gott war. Er kannte um seinen Wert in den Augen Gottes und auch um seine Bestätigung von Gott. Und diese Bestätigung wurde umso wichtiger, je länger er im Leben voranschritt. Als er dann König wurde, oder als er zum König gesalbt wurde, war er noch lange nicht in Amt und Würden. Musste aber an seiner Herrschaft, an der Königschaft festhalten, obwohl er von Saul verfolgt und dieser ihm nach dem Leben getrachtet hat. So wusste er auch, dass Gott auf allen seinen Wegen bei ihm war. So ist es einfach wichtig, dass wir unseren Blick auf Gott ausrichten. Auch in der Missionsarbeit ist es wichtig, gerade weil wir ja auch durch die Arbeit unter Randgruppen, unter sozialen Schwachen oft auch mit Problemfällen zu tun haben, so sehen wir doch oft aber auch nur rein menschlich gesehen das Problem. Eine Familie, die nicht funktioniert, Kinder, die von Eltern erzogen werden, die aus verschiedenen Hintergründen kommen, wie diese Patchwork-Familien und so weiter und so weiter. Und man denkt oft, ja, rein menschlich gesehen, das kann doch nichts werden. Das wird sowieso nichts. Oder einmal Randgruppe, immer Randgruppe. Aber was wir auch immer wieder den Leuten sagen, mit denen wir zusammenarbeiten, ist es, dass hinter all diesen Persönlichkeiten, hinter all diesen Menschen doch Talente und Gaben verborgen sind. Und dass es möglich ist, auch solchen Leuten zu helfen, etwas aus sich zu machen, etwas in sich zu entdecken, eine Dynamik, eine Energie, von der sie vielleicht nie geträumt haben. Und es ist natürlich nicht einfach, so wilde Kinder manchmal zusammenzutun und ihnen dann etwas beizubringen. Aber wenn sie dann merken, aha, da kommt ja was, ich kann ja doch etwas oder habe doch ein Talent, ich kann dann Gitarre oder Klavier spielen oder ich lerne zu singen oder ich lerne Geige zu spielen oder andere kreative Möglichkeiten, dann merken sie, wow, ich entwickle mich ja in eine ganz andere Richtung hin, wie die anderen in meinem Umfeld mir immer vorausgesagt haben. Und das ist Gott, der anfängt zu wirken. Das sind seine Gaben. Ihr habt auf dem einen Bild den Eliseo gesehen, der jemanden Gitarrenunterricht beigebracht hat und danach dann noch so ein Foto war da, wo eine dunkelhäutige Junge dann versucht hat, Klavier zu spielen. Das war ungefähr vor anderthalb Jahren. Und dieses junge Mädchen war nicht mal in der Lage, die Finger einzeln auf die Tasten zu setzen. Und wir haben uns selbst gedacht, wie wird das werden? Packt sie das überhaupt? Noch vor einem halben Jahr haben wir ein Konzert gehabt und sie konnte eigentlich nicht frei alleine vorspielen. Und vor gut anderthalb Monaten war ich dann in einer Gemeinde, wo sie jetzt auch mit ihrer Familie hingeht. Und am Ende des Gottesdienstes dann sagte der Gottesdienstleiter, ja, jetzt kommt nochmal unsere Lobpreisgruppe, unsere neue Gruppe und die spielen uns jetzt noch was vor. Nun sind wir nicht immer da, wo der Unterricht stattfindet, da den Unterricht andere machen. Aber an dem Sonntag war ich dann überrascht. Wow, was kommt jetzt? Dann setzte sich dieses junge Mädchen noch mit einem anderen Mädchen jeweils an ein Klavier. Auf der anderen Seite setzte sich ein Junge an Schlagzeug. Drei andere junge Leute stellten sich vor die Mikros. Und dann haben sie am Ende des Gottesdienstes gemeinsam noch den Lobpreis mit der Gemeinde gestaltet. Ohne einmal auszusetzen, ohne den Rhythmus zu verlieren und ohne sich irgendwie zu verhaspeln. Und ich war so dankbar, als ich das gesehen habe und habe gemerkt, wow, die letzten anderthalb Jahre haben sich gelohnt. Da ist eine junge Frau, die hat jetzt eine ganz andere Perspektive. Ein Jugendlicher. Der weiß, aha, da sind ja auch noch Sachen in mir drin, Gaben und Talente, die ich rauslassen kann. Und ich bin ja was wert in den Augen Gottes. Und wisst ihr, was wir eigentlich damit erreichen wollen, ist es, dass wir diese Menschen, die geformt werden, die geschult werden, an die Gesellschaft zurückgeben. Denn das sind Gaben, das sind Leute, die dann wiederum ihren Einfluss geltend machen und sagen, ja, wenn es mit mir funktioniert hat, dann kann es auch mit dir funktionieren. Und das ist Multiplikation. Das ist Evangelium pur. Das ist Motivation, die uns antreibt, weil wir sehen, da sind Menschen, die werden verändert. Da sind Menschen, die lassen sich gebrauchen. Da sind Gaben und Talente, die werden freigesetzt, um sie an die Gesellschaft zurückzugeben, damit sie ihren positiven Beitrag in dieser heutigen Zeit leisten. Deswegen sagen wir immer, Skolias ist eigentlich kein klassisches Evangelisationswerk, sondern wir wollen motivieren. Wir wollen Leute mobilisieren. Wir wollen Menschen motivieren, dass sie in sich selbst etwas entdecken, was Gott in sie hineingelegt hat, um es dann eben an andere weiterzugeben oder wieder zurückzugeben. So glaube ich auch, dass, wie ich schon sagte, David seine Identität und seinen Weg in Gott gesehen hat und dass er, obwohl er durch schwierige Zeiten gehen musste, doch an dem festgehalten hatte, was Gott in sein Herz gelegt hatte. Und nicht nur das, David hat in seiner Zeit seiner Generation gedient und wir lesen viel über das, was David gemacht hat, die Kämpfe, die er hatte, die Schwierigkeiten, die er durchleben musste. Das zweitgrößte Ereignis nach den Zeiten, die er als Hirte auf den Auen oder auf den Feldern verbracht hat, war dann der Kampf gegen Goliath. Aber dieser Kampf war eigentlich nur ein Resultat aus dem, was David schon mit Gott auf den Hürden erlebt hatte. David hat nicht nur selbst an den Verheißungen festgehalten, sondern war auch selbst auf die Generation ausgerichtet. Und was wir in unserer Missionsarbeit erreichen wollen, ist, dass wir auch in die jungen Leute, in eine neue Generation investieren. Dass wir Menschen um uns scharen und deswegen eben nicht nur Skoliasch, sondern eben auch die Arbeit, indem wir Teams mobilisieren. Ich durfte vor 1,5 Monaten auf den Azoren sein. Das ist eine Inselgruppe im Atlantik zwischen Europa und den USA, ungefähr 1600 Kilometer vom Kontinent weg. 2,5 Flugstunden war ich unterwegs. Und was ich dort gesehen habe, hat mich berührt. Da leben Menschen auf 9 Inseln, sehr isoliert in ihrem Alltag und brauchen das Evangelium. Ich habe dort Missionare kennengelernt, Pastoren kennengelernt, die schon über Jahre einen kontinuierlichen Dienst tun. Aber wenn du auf einer Insel lebst, die 15.000 Einwohner hat und die du an einem Tag umfahren kannst, dann gibt es dort nicht sehr viel Neues. Und du bist auch nach einer gewissen Zeit bekannt als Pastor wie ein bunter Hund. Jeder weiß von dir, jeder kennt dich. Und trotzdem brauchen diese 15 oder 20 oder 25.000 Menschen, die auf diesen Inseln leben und dort ihren Alltag fristen, das Evangelium. Und wir möchten gerne auch Teams mobilisieren, die dann dorthin gehen und einfach sagen, ja, auch wenn eure Situation so und so ist, auch wenn ihr hier sehr isoliert, sehr einsam und mit sehr wenig Möglichkeiten zu Hause seid, so gibt es doch einen lebendigen Gott, der euch liebt. Und etwas zurücklassen. Einen Samen dort dalassen, die Verheißung Gottes dort dalassen, an alt und jung. Ja, David hat sich auch auf die verschiedenen Generationen ausgerichtet und wenn wir so die Chronik Davids lesen, wenn wir in den Büchern Samuels nachlesen, dann heißt es dort immer wieder, dass er sich mit all seiner Kraft den Generationen hingegeben hat, dass er mit all seiner Kraft alles für die nächste Generation vorbereitet hat. Und ich möchte damit schließen, wir wissen ja, dass David am Ende den Tempel, weil er eben gesündigt hatte, nicht bauen durfte. Und es gibt oft Momente in unserem Leben, wo wir uns fragen, Gott, warum kommt das nicht zum Zuge? Wir als Missionare, wir als Pastoren haben Visionen. Und wir glauben an etwas, weil wir wissen, dass Gott uns einen Auftrag gegeben hat. Und diese Vision treibt uns an. Aber nicht immer sind es wir diese Vision umsetzen. Und ich möchte dir heute Morgen Mut machen, wenn Gott dir etwas aufs Herz gelegt hat, dann halt daran fest. Auch wenn du nicht gleich oder vielleicht erst später oder vielleicht nicht zu deiner Zeit diese Vision in die Tat umgesetzt siehst. David hatte von Gott aufs Herz bekommen, einen Tempel für ihn zu bauen. Aber aufgrund seiner Lebenssituation hatte Gott ihm gesagt, nein, du wirst das nicht machen. Sondern dein Sohn. Und wir wissen, was für Kapriolen David getrieben hatte, wie schwer seine Familiensituation war, auch mit seinem Sohn Absalom, auf den er alles gesetzt hatte, der aber letztendlich von Gott verworfen und gestorben ist und wie er in seinem Herzen mit dieser Situation umgehen musste. Und hätte er auch sagen können, nein, wenn ich nicht den Tempel baue, dann baut ihn keiner. Wenn schon ich nicht die Ehre bekomme, dann bekommt sie keiner. Wenn ich damit in die Geschichte eingehe, dann geht keiner damit in die Geschichte ein. Aber David hat an Gott, an seinem Plan für sein Leben und für die Zukunft festgehalten, weil er wusste, dass Gott souverän ist und er mit Gott nicht spielen kann, auch Gott nicht vorschreiben kann, was Gott machen soll. Und so hat er, weil er wusste, nein, ich bin es nicht, alles in seinen Sohn Salomo investiert, Zeit mit ihm verbracht. Und ich glaube, Salomo ist nicht aus reiner, sagen wir mal so, Überzeugung so weise gewesen, sondern weil David ihn vorbereitet hat. Weil David ein Team um Salomo herum vorbereitet hat. Weil David Salomo das Wort Gottes gepredigt hat und in sein Herz hineingelegt hat. Weil David mit ihm gebetet hat. Weil David mit ihm gelebt hat. Und weil er ihm einen demütigen Leitungsstil vorgelebt hat. Und so ist es wichtig, dass die verschiedenen Generationen zusammenarbeiten. Und ob nun hier in Deutschland oder in Portugal, als David seinen Stab an Salomo weitergegeben hatte, war Salomo bereit. Und David war bereit abzutreten. Und ich denke, dass wir darin unsere Leidenschaft sehen sollten, dass Gott einen Plan mit uns hat und uns hindurchträgt. Die Ausrichtung in Isaias oder in Jesaja 46 im 4. Vers, da hat es eigentlich nicht unbedingt was damit zu tun, dass Gott sich um uns kümmert. Vielleicht denken viele, ja, es ist ja wichtig, dass Gott sich um mich kümmert, um meine Wehwehchen, um meine Sorgen, meine Nöte. Darum geht es auch. Sondern es geht eigentlich viel mehr darum, dass Gott der Autor des Lebens ist. Dass Gott das Vorbild ist, an das wir uns halten sollen und dem wir unser ganzes Leben lang folgen sollen. Wenn wir Gott folgen, dann heißt es in seinem Wort, dann wird uns auch solches alles gegeben oder hinzugetan werden. Und David wusste das. David hatte das in seinem Herzen. Der Prophet Jesaja hatte das in seinem Herzen. Und was uns voranbringen, was uns antreiben sollte, ist diese Beziehung zu unserem Gott. Nicht nur, dass er sich um uns kümmert, das macht er sowieso, aber dass wir in einer lebendigen Beziehung zu ihm leben, dass wir ihn als Person anerkennen, dass wir wissen, dass er eben allmächtig und allgegenwärtig ist und dass er uns seinen Sohn Jesus Christus gegeben hat. Und so möchte ich uns das heute Morgen als Ermutigung zurufen. Wenn es auch so viele Dinge in unserem Leben gibt, die nicht mehr so sind, wie sie mal waren, und man gerne oft in der Gegenwart stehen bleiben würde, wenn es einem gut geht und wenn alles vorangeht, so möchte Gott doch, dass wir weitergehen und aus den Segenszeiten etwas mitnehmen, damit wir auch in schwierigen Zeiten hindurchgehen können. Und ich glaube, dass dieser Gott der Generation heute Morgen hier ist und dein Herz kennt und weiß, wie du es meinst. Wichtig ist, dass wir ehrlich sind vor Gott. Ich möchte mit einem Beispiel schließen von einem jungen Mann, aus Nepal kommt und Lissabon auf der Straße lebend, hat er eigentlich keine Zukunft gehabt. Denn wenn diese Ausländer, die zu uns kommen, oder die Flüchtlinge, die zu uns kommen, nicht möglichst früh integriert werden, dann bleiben sie in ihrer Subkultur. Und gemeinsam mit dem Leiter der nepalesischen Gruppe haben wir dann für einen jungen Mann gebetet. Sie haben ihn wirklich intensiv betreut und durch eine Beziehung mit diesem lebendigen Gott hat sich seine Situation total verändert. Es ist nicht gleich alles, super geworden. Er ist auch nicht gleich clean geworden. Aber Gott hat angefangen, sein Leben neu zu machen, weil er anfing, sich an ihn zu halten. Und wir, die wir vielleicht schon viel länger mit Gott unterwegs sind und schon viel mehr Erfahrung mit ihm haben, sollten das auch weiter in unserem Herzen tragen. Gott kennt deine Situation. Gott kennt meine Situation. Und wie meine Frau sagte, es ist nicht immer einfach. Und wenn wir nicht überzeugt wären, dass Gott uns da haben will, wo wir gerade stehen, wenn wir nicht überzeugt wären, dass Gott mit uns ist, dann könnten wir vieles nicht durchstehen. Und es sind geistliche Kämpfe da. Es sind Barrieren, die überwunden werden müssen. Aber Gott ist doch auch da. Amen. Und so möchte ich einfach heute Morgen noch mit einem Gebet schließen. Ich denke, am Ende des Gottesdienstes wird es dann auch die Möglichkeit geben, dass einige aus dieser Gemeinde für euch beten, wenn du ein Anliegen hast. Wir wären auch bereit, mit euch zu sprechen, wenn das gewünscht ist. So, lasst uns einfach auf diesen Gott schauen, diesen Anfänger und Vollender unseres Glaubens, derjenige, der gestern war, der heute ist und auch in Zukunft sein wird. Amen. Es sind jetzt schon 20 Jahre, die wir in Portugal missionarisch unterwegs sind. Wenn ich mir so überlege, was alles schon passiert ist, dann ist es verrückt. Rein menschlich gesehen, materiell gesehen, auch emotionell manches Mal. Aber Gott ist treu. Amen. Und hat uns durch alles hindurchgetragen, auch durch Krankheitssituationen, durch andere schwierige Situationen. Und wir können immer wieder sagen, dass er es war, der uns geholfen hat. Lass uns einfach nochmal unser Haupt neigen, gemeinsam beten. Herr, du bist gut und ich danke dir für dein Wort, die Gelegenheit, aus dir alles zu schöpfen, Herr, in dir neue Möglichkeiten zu entdecken, in dir zu wissen, was wir sind und wer wir sind und dass du derjenige bist, der uns nicht nur trägt, sondern der Gemeinschaft mit uns haben will. Und ich weiß nicht, ob ich das so klar rüberbringen konnte, aber Herr, du hältst auch heute noch an uns fest. Du liebst auch heute noch die Menschen. Du willst auch heute noch retten und verändern, oh Gott. Und ich danke dir dafür, dass du das in Portugal tust, dass du die Stadt Lissabon, die Menschen Lissabon liebst, dass du das hier in Deutschland, in Wolfsburg tust und dass du die Menschen hier liebst. Oh Gott, und auch wenn wir manchmal traurig sind, ängstlich sind, entmutigt sind, negative Erfahrungen machen, oh Herr, und Menschen uns vielleicht sogar ablehnen, so dürfen wir doch daran festhalten, dass du dich zu uns stellst. Oh Herr, und so segne ich jeden Einzelnen heute Morgen hier und danke dir für meine lieben Geschwister, für die Hilfe, die wir erfahren dürfen, für den Beistand und die Gemeinschaft, oh Gott. Das ist es, was uns trägt, dass wir nicht alleine sind, dass du uns Menschen an unsere Seite gegeben hast. Auch hier in der Gemeinde sind Geschwister, die sich lieben, oh Gott. Und ich segne diesen Ort. Ich segne diese Gemeinde. Ich segne die Brüder und Schwestern, die Leitung, oh Gott. Ich möchte dich einfach bitten, dass du jetzt durch die Reihen gehst und die Herzen berührst, dass du Traurigkeit in Freude umwandelst, dass du Angst in Zuversicht umwandelst, dass du Krankheit heilst in Jesu Namen, dass Menschen, die sich gefangen fühlen, befreit werden, dass Menschen, die nicht wissen, was der nächste Tag bringen soll, doch mit Zuversicht in die Zukunft schauen. Denn du hast einen Plan mit uns, einen guten Plan. Oh Gott, dafür danke ich dir in Jesu Namen. So segne ich jeden Einzelnen. Und danke dir für die gute Zeit an diesem heutigen Morgen und die Momente, die wir noch gemeinsam miteinander erleben werden. In Jesu Namen. Amen. Amen.